Sie hören einen Beitrag der Akademie für Tiergesundheit Wildemann. Weitere Beiträge finden Sie unter www.tetis-natur.de und www.tiergesundheit.net.
Hallo liebe Zuhörer, heute hören Sie einen Beitrag der Akademie für Tiergesundheit Wildemann. Im Interview Christoph Rabanus. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Mein Hund aus dem Ausland. Wir besprechen viele verschiedene Themen, wie zum Beispiel, wie kommen diese Hunde an Allergien? Wie bekomme ich sie auch wieder weg? Wie leben die Hunde in Rumänien? Wir sprechen über die Vorurteile, dass Hunde aus dem Ausland oft Krankheiten in Deutschland einschleppen. Und Christoph hat dort einen sehr guten Einblick, weil er hat 5 Jahre in den Karpaten gelebt. Christoph, erzähl uns doch mal was dazu, wie die Hunde dort leben. Und du hast immer gesagt, es gibt da einen deutlichen Unterschied, wie die Hunde auf dem Land leben und wie die Hunde in der Stadt leben. Erzähl uns da mal was zu.
Ja, also in Rumänien gibt es sehr viele freilaufende und verwilderte Hunde oder auch halbwilde Hunde. Das ist ein Phänomen, das wir aus Deutschland überhaupt nicht kennen.
Ja.
Die laufen im Gelände rum, die kreuzen die Straßen. Das ist ein bisschen zu vergleichen hier mit dem Wildwechsel von Rehen oder Hirschen. So viele freilebende oder halbwildlebende Hunde gibt es in Rumänien. In der Stadt lungern die meistens in großen Gruppen um Restaurants oder Tankstellen drum zu, überall wo Essensreste anfallen. Auf dem Land sind es meistens Einzelgänger oder kleine Gruppen. Und die sind auf dem Land in einem hundserbärmlichen Ernährungszustand in aller Regel. Und bedürfen eigentlich viel mehr der Hilfe als die Hunde, die in der Stadt leben, die normalerweise besser aussehen, mehr Nahrung zur Verfügung haben.
Ja, weil sie in der Stadt die Möglichkeit einfach haben, besser an Nahrung dranzukommen. Über die, wie du gerade sagtest, Tankstellen, Restaurants, die werden dort dann...
Genau, wenn der Mensch kommt aus der Tankstelle, hat irgendwas zu essen, wirft den Hunden was hin. Das Nahrungsangebot ist einfach viel größer und auch die Bereitschaft der Menschen, diesen Hunden was zu essen zu geben oder zu fressen zu geben, ist in der Stadt einfach viel, viel größer als auf dem Land.
Das ist ja spannend. Okay. Und wie werden die Hunde grundsätzlich in Rumänien gefüttert? Also da gibt es ja auch, glaube ich, einen riesigen Unterschied zu den Hunden hier in Deutschland, ne?
Also in Rumänien auf dem Land, ich habe ja in den Karpaten gelebt, das ist ja nicht Bukarest oder Cluj, da ist es so, dass das Füttern der Hunde mit industriell hergestelltem Hundefutter gerade noch in den Kinderschuhen steckt. In Odahei, das ist so eine 40.000 Einwohnerstadt, wo ich in der Nähe gelebt habe, versuchte gerade ein Tierarzt eine Kleintierpraxis zu eröffnen und hat ungefähr 2-3 Stunden am Tag überhaupt was zu tun gehabt.
Das ist ja nicht so viel.
Nein, es war auch eher ein Experiment. Und der verkaufte dann industriell hergestelltes Hundefutter, aber nicht säckeweise, sondern hatte offene Säcke, aus denen er dann kiloweise mal das Hundefutter abgefüllt hat. Die Hunde auf dem Land in Rumänien werden so gefüttert wie die Hunde in Deutschland vor 40, 50 Jahren.
Ja.
Die leben von Schlachtabfällen und von Essensresten, die einfach bei der menschlichen Ernährung übrig bleiben.
Ja, also komplett anders als das, was wir jetzt hier im Moment in Deutschland so kennen.
Einmal in Bezug auf die Fütterung, das andere ist die medizinische Versorgung.
Ja.
Das Einzige, was da stattfindet, es gibt da so eine staatliche Zwangsimpfung für Tollwut. Da fährt dann irgendein Amtswehrtrainer alle paar Jahre übers Land und fährt auf die Höfe oder zu den Leuten und guckt, ob da ein Hund ist und er wird dann geimpft. Auch mehr Zufallsprinzip, das wird nicht abgestempelt, gar nichts. Und Welpenaufzucht oder überhaupt Hundehaltung ist da nicht wie in Deutschland verknüpft mit regelmäßigen Tierarztbesuchen.
Ja.
Oder mit Gedanken darüber, was mache ich jetzt gegen Zecken oder, sondern es ist einfach eine Hundehaltung wie vor 40, 50 Jahren, ich denke mal eher 50 Jahren in Deutschland. Und nun bin ich ja schon ein paar Tage älter, man muss das bedenken, als meine Eltern, die hatten Schäferhunde, Und wenn jetzt alle paar Jahre mein Hund irgendetwas hatte, zum Beispiel die eine Hündin häufiger, also nicht häufiger, sondern alle paar Jahre mal ein bisschen Ohrenprobleme, weil die Ohren wurden ja auch nicht gepflegt und sie hatte Schlappohren, dann musste man wirklich um die Großstadt drum zufahren, um überhaupt zu einem Tierarzt zu kommen, der einen Tisch für Kleintiere hatte oder einen Raum hatte, wo man Kleintiere behandeln konnte. Es war aber nicht so, dass das ein Kleintier-Tierarzt war, sondern der machte auch Kühe, Schweine, Pferde. Aber er hatte eben einen Raum für Kleintiere. So. Also auch in Deutschland war es vor 40, 45 Jahren nicht so wie heute, dass in jedem kleinen Kuhdorf eine riesen Tierklinik für Kleintiere
Ja,
ist,
ja.
sondern die medizinische Versorgung war wesentlich rudimentärer und so ähnlich muss man sich das in Rumänien auch vorstellen, vielleicht noch 5 Jahre vorher. Wie gesagt, der Tierarzt in diesem 40.000-Einwohner-Städtchen versuchte da als erster von Kleintieren zu leben, was nicht so gut klappt.
Also kann man sagen, dass die Hunde, die dort auf dem Land leben, auf dem Hof leben, dass es da Hunde gibt, die in ihrem Leben noch nie einen Tierarzt gesehen haben. Es sei denn, der Amtsveterinär war gerade da zum Zwangsimpfen, da für die
Es
eine
sei denn,
Impfung.
der Amtsveterinär hat ihn gerade erwischt und ihn dann gegen Tollwut geimpft. Die anderen Hunde, also natürlich sehen die keinen Tierarzt. Das passt da einfach, das passt nicht zum Selbstverständnis, mit dem die Menschen da die Hunde halten. Das heißt ja nicht, dass die Hunde schlecht aussehen, total verwahrlost oder verkommen sind, aber es passt nicht zum Selbstverständnis. In Deutschland gehört zum guten Ton, mindestens zweimal im Jahr mit dem Hund zum Tierarzt zu gehen, auch wenn er gar nicht krank ist.
Routinecheck.
Routinecheck, Zeckenbehandlung,
Wurmkur.
Wurmkuren, Impfungen, das ist hier alles selbstverständlich geworden. Das gibt es da im Bewusstsein der Hundehalter nicht. Wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass die Hunde verwahrlost sind. Es ist
Oder
einfach
krank.
nicht oder krank. Es ist einfach nicht Usus. Also es wird einfach, es gehört nicht zum normalen Verhaltensmuster. Dazu ist im Bewusstsein der Bevölkerung nicht drin und ich glaube, die Pharmaindustrie hat auch sehr viel dafür getan,
Ja.
dass es in Deutschland einfach zu diesem Bewusstsein gekommen ist, das muss ich machen.
Ja.
Das ist in Rumänien noch nicht der Fall und darum wird auch kaum zum Tierarzt gegangen oder gar nicht.
Ja. Super spannend. Andere Länder, da läuft es dann doch noch mal ein bisschen verschieden im Gegensatz hier zu Deutschland. Ja. Was passiert denn mit unseren Tierschutzhunden? Die werden eingefangen, werden gerettet, kommen in die Tierrettungsstation. Was passiert dort? Wird dort möglicherweise der Grundstein für die ersten Probleme gelegt? Natürlich nicht absichtlich, aber fängt da das ganze Unheil schon an?
Also man muss jetzt, wenn man sich die Lebenssituation der Hunde anguckt, muss man eben feststellen, die sind es nicht gewöhnt, mit Pharmazie in Berührung zu kommen. Und sie
Ja.
sind es auch nicht gewöhnt, mit Chemie aus Hundefuttern in Berührung zu kommen.
Ja.
Und wenn die jetzt von den Tierschutzorganisationen eingefangen werden, dann haben wir da in der Regel ja Menschen, die aus Westeuropa kommen, in Rumänien sind sehr viele Deutsche, die das da betreiben,
Ja, genau.
die das für unabdingbar halten und für ihre erste Wohltat halten, dass die Hunde geimpft, entwurmt und entzeckt, also mit Spot-ons gegen Parasiten behandelt werden. Man muss sich fragen, ob so ein Hund, der es ein Leben lang nicht gehabt hat, der an diese ganzen Sachen nicht gewöhnt ist, ob der es überhaupt vertragen kann. Und ob es sinnvoll ist, diese Hunde an einem Tag zu entwurmen, zu impfen, gegen Parasiten zu behandeln. Hier wird einfach nicht bedacht, dass diese sowieso schon häufig unterernährten Hunde da auf einen Schlag mit sehr, sehr viel Pharmazie und damit auch mit sehr viel Toxin belastet werden, was sie häufig überhaupt nicht vertragen können.
Ja, worauf können die neuen Besitzer, wenn der Hund jetzt endlich in Deutschland angekommen ist und endlich hier auch eine Endstelle oder vielleicht auch nur eine Pflegestelle gefunden hat, was können die neuen Besitzer, was können die besser machen, was können die beachten?
Also, das Wichtigste ist, nicht zu glauben, oh Gott, der Hund hat so lange Mangel gehabt, Mangel gelitten Und dann ausgerechnet zu glauben, es ist ausgerechnet der Mangel an Pharmazie gewesen, der diesen Hund krank gemacht hat. Es ist kein Mangel an Pharmazie gewesen. Die Hunde sind zwar häufig unterernährt oder in einem schlechten Allgemeinzustand, aber sie sind nicht krank.
Ja.
So, der Flohbefall, der Parasitenbefall entsteht durch die Unterernährung. Und ich kann das jetzt nicht alles kompensieren und sagen, ja, jetzt bist du endlich in Deutschland, jetzt beglücken wir dich mit den Segnungen der Schulmedizin und glauben, dass es dem Hund hilft. Das Wichtigste ist, den Hund zu füttern und zwar möglichst chemiefrei. Er kennt das nicht. Er kennt keine Zusatzstoffe wie BHA, BHT, die Antioxidantien. Die kennen keine Aromastoffe, keine Farbstoffe. Das ist gerade den Landhunden in ihrem ganzen Leben noch nicht untergekommen.
Ja.
Und das Immunsystem wird von diesen Sachen völlig überrannt.
Ja.
Und neigt dann natürlich zu völligen Fehlreaktionen.
Ja.
Diese Hunde sind meistens schon älter,
ja.
Sind da noch nie mit konfrontiert worden und jetzt kommt alles auf einmal.
Die Chemiekeule.
Die Chemiekeule, mit der das Immunsystem einfach nicht umgehen kann.
Ja.
Also wichtig wäre hier vor allen Dingen eine möglichst zusatzstofffreie Fütterung.
Ja.
Weil das knüpft an das, was sie auch kennen an Futtermitteln. Ja. Die Wurmkur, dürfen wir nicht vergessen, reißt auch einen großen Teil der gesunden Darmflora mit herunter. Und das alles mündet, also unsachgemäße Fütterung mit Chemiefutter, sag ich mal salopp, ja. Chemiefutter, ja. Also chemisch angereicherten Futtermitteln. Die Wurmkur, das reißt in die Darmflora runter und das mündet in den Durchfall, den ganz, ganz viele Tierschutzhunde als erstes mitbringen.
Ja.
Und dann geht das Spiel weiter, dann wird mit Antibiotika dagegen angegangen, auch was, was sie nicht kennen. Dann kommen Giardien, dann werden noch mehr Wurmkorn reingehauen und das ist der Beginn einer Allergikerkarriere auf dem Darm, weil irgendwann heißt es dann, der Hund hat eine Futtermittelallergie. Der Hund hat keine Futtermittelallergie, ja. Der hat in Rumänien alles fressen müssen, was auf den Tisch kommt und in Rumänien gibt es keinen Hund mit Allergien. Der Hund ist nicht allergisch, sondern die Allergie ist gemacht.
Herbeigeführt
durch einen unsachgemäßen Umgang mit dem Auslandshund. Und wir müssen uns dann fragen, was müssen wir denn tun, damit das nicht passiert?
Ja.
Damit unser Hund nicht diese Diagnose Futtermittelallergiker kriegt. Er ist kein Futtermittelallergiker gewesen, solange er in Rumänien war.
Ja.
Und wir haben ihn dazu gemacht und müssen uns ja fragen, was können wir denn tun, damit das nicht passiert?
Ja, Christoph, dann fass uns das mal kurz zusammen, was wir da wirklich kurz und knackig, was können wir tun, damit das nicht passiert?
Also das Erste ist, mit Pharmazie sich zurückhalten. Sind Flöhe da, will man was gegen Zecken machen? Es gibt natürliche Alternativen. Das vertragen die Hunde viel besser, vertragen alle Hunde viel besser, aber für diese Hunde ist es besonders wichtig. Nicht gleich zu meinen, wir müssen den Hund impfen. Borrelien sind für die Hunde auch keine Probleme. Die haben zum Teil jahrelang Zecken gehabt. Da haben die natürliche Abwehrkräfte gegen. Also maßvoll mit der Pharmazie rein. Viel hilft nicht viel, sondern viel schadet hier viel.
Ja.
Zweitens bei der Fütterung. Möglichst chemiefreies Futter, aber bitte keine Experimente mit Barfen und 80% Fleischanteil. Das ist der Stoffwechsel dieser Hunde nicht gewöhnt. Man kann sich vorstellen, dass die kaum Fleisch bekommen haben. Das gehört, eine Ration mit 80% Fleisch gehört nicht in deren Nahrungsspektrum.
Ja.
Die werden natürlich durch Überforderung der Verdauungsorgane mit Durchfall reagieren.
Ja.
Also auch da möglichst chemiefrei, aber bitte keine Experimente.
Ja, okay, das ist schön knapp zusammengefasst, sehr gut. Und dann haben wir noch einen Punkt, den ich super gern hier ansprechen möchte, dass viele Hunde, oder es wird gesagt, die Hunde aus dem Ausland bringen ganz viele Krankheiten mit nach Deutschland.
Ja, also das Wichtigste davon sind die südländischen Hunde, die angeblich Leishmaniose mitbringen.
Ja, genau.
Und wo also eine schon prophylaktische, lebenslange Behandlung gegen die Leishmanien empfohlen wird, von manchen Tierschutzorganisationen sogar vorgeschrieben wird.
Wahnsinn.
Und da muss man eben bedenken, dieses Allopurinol, was da empfohlen wird, ist ein sehr nebenwirkungsreiches Medikament, ist den Hund natürlich erheblich belastet. So, und ein positiver Antikörpertest auf Leishmanien heißt nicht, dass der Hund Leishmaniose hat.
Ja,
Das ist
sondern.
ein ganz großer Unfug, sondern das heißt nur, dass der Hund mit Leishmanien in Berührung gekommen ist. Und gerade wenn er Antikörper hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er mit diesem Parasiten, das ist ja ein
Ja.
einzelliger Parasit, die Leishmanie, dass er mit diesem Parasiten lange in einer Symbiose lebt. Das heißt, das Immunsystem bekämpft die Leishmanien erfolgreich. Das sagt der Antikörpertest. Er sagt nicht, dass der Hund Leishmaniose hat als aktive Erkrankung. Darum ist es ein vollkommener Unsinn, zu sagen, dieser Hund muss gegen Leishmaniose behandelt werden, damit er nicht todkrank wird. Ein symptomfreier Hund
Muss nicht behandelt werden.
muss nicht behandelt werden, nur weil er einen positiven Antikörpertest hat. Das ist ein ganz großer Unfug, der da von der Tierärzteschaft sehr häufig erzählt wird. Es ist natürlich auch ein tolles Geschäftsmodell, nur man richtet diese Hunde mit dem Medikament häufig hin. Der Stoffwechsel wird stark belastet, und der Hund kann daran erkranken. Wir wollen ihn vor einer Krankheit schützen, die er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht hat, und machen ihn durch die Behandlung krank. Kann doch nicht der Sinn der Übung sein. Die Leishmaniose ist auch nicht von Hund zu Hund übertragbar. Viele Tierarztpraxen, das weiß ich aus meiner eigenen praktischen Erfahrung, in vielen Tierarztpraxen wird der südländische Hund mit positivem Antikörpertest auf Leishmaniose zum Warten vor die Tür geschickt, weil der Tierarzt nicht einmal weiß, dass es keine direkte Übertragung gibt und er die anderen Patienten schützen will vor diesem solchen Hund. Es ist vollkommener Unsinn. Die Übertragung ist immer indirekt und findet in Deutschland nicht statt, weil es die Sandmücke hier nicht gibt. Das wird über die Sandmücke übertragen. Solltet ihr einen Hund aus Spanien, Italien oder aus Südeuropa haben, wo es dieses Leishmaniose-Problem gibt, das ist kein Grund zur Panik.
Ja.
Und solange keine manifesten Symptome da sind, empfehle ich dringendst, auf eine prophylaktische Behandlung strikt zu verzichten.
Ja.
Und die Leishmaniose muss man dann behandeln, wenn sie sich als Krankheit manifestiert. 40% aller Hunde haben Antikörper gegen Leishmanien. Ein Bruchteil davon, der Hunde aus Südeuropa, ein Bruchteil der Hunde aus Südeuropa wird erkrankt an Leishmanien.
Ja.
Bruchteil erkrankt, das muss man sich klar machen. Wenn diese Krankheit so tödlich wäre, würde es dort keine Hundepopulation geben, dann hätten wir auch nichts zu retten aus diesen Ländern.
Ja.
Die Population wird ja nicht mal nennenswert dezimiert durch Leishmaniose, sonst
Ja.
gäbe es keine Tierschutzhunde.
Ja.
Und dort wird auch vor Ort wird auch kein Hund prophylaktisch mit einem Leishmaniose-Medikament behandelt. Und trotzdem sterben diese Hunde nicht. Das sollte uns doch zu denken geben, dass die südländischen Hundehalter da viel weniger eine Notwendigkeit sehen, die da seit Jahrzehnten mit konfrontiert sind mit dieser Krankheit, auch bei Menschen übrigens, keine Notwendigkeit sehen, prophylaktische, sehr nebenwirkungsreiche Therapien durchzuführen und es trotzdem da nicht zur Katastrophe gekommen ist. Die Hundepopulationen nehmen ja nicht dramatisch ab, sonst gäbe es ja gar keine Hunde zu retten. Und der Hund kommt dann nach Deutschland und wird einer prophylaktischen, sehr nebenwirkungsreichen Therapie unterzogen in Bezug auf eine Krankheit, die überhaupt nicht manifest ist. Entspannt euch da ein bisschen. Der Hund ist nicht darum, weil er aus Südeuropa kommt und vielleicht einen positiven Antikörpertest auf Leishmanien hat. Darum ist dieser Hund, euer neuer Hund, nicht krank. Macht euch das klar, dieser Hund ist nicht krank.
Und auch nicht hoch ansteckend für andere.
Und er stellt auch keine Gefahr für andere Hunde dar.
Ja.
Also runter mit der Panik, gucken, was hat der Hund überhaupt. Wenn sich Hautsymptome zeigen bei Hunden aus Südeuropa, muss man nicht reflexartig sagen, oh, das sind Leishmanien, das ist Leishmaniose, sondern muss erstmal gucken, hat dieser Hund nicht einfach eine Allergie auf Pharmazie? Haben wir ihn nicht überversorgt? Hat er vielleicht einen Milbenbefall auf der Haut, weil er diese Art von Milben, die hier verbreitet sind, nicht kennt und so weiter und so weiter. Es muss doch bitteschön eine Differentialdiagnose stattfinden und kein Reflex, oh, Leishmaniose, dann wird diese Leishmaniose-Therapie angesetzt, die überhaupt keinen Erfolg bringt und trotzdem wird sie fortgeführt. Ja. Also keine Angst, keine übertriebene Angst vor Leishmanien, vor Leishmaniose. Erstmal gucken, zeigt der Hund überhaupt manifeste Symptome einer Leishmaniose. Und auch dann ist es immer noch früh genug, diätetisch oder auch therapeutisch dagegen vorzugehen.
Und nicht vergessen, es gibt auch immer Alternativen. Ja, ein gesundes und ausgewogenes Futter ohne Chemie, medizinische Versorgung mit Augenmaß und viel Zeit und Liebe unterstützen uns ja nun dabei, unseren tollen neuen Hund einen guten Start ins neue Leben zu ermöglichen. Vielen Dank, Christoph, für das super informative Gespräch. Wir hoffen, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Weitere interessante Podcasts finden Sie unter www.tetis-natur.de, www.rabanus-deduktion.de und www.tiergesundheit.net. Vielen Dank fürs Zuhören.